Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TLDR, dem Podcast des CISPA-Helmholtz-Zentrums für Informationssicherheit. Die Abkürzung TLDR steht für Too Long Didn't Read. Das heißt so viel wie, das war zu lang, das habe ich nicht gelesen. Wir haben diesen Titel gewählt, weil wir euch mit diesem Podcast das Lesen komplexer Forschungstexte ersparen wollen, indem wir mit unseren CISPA-Forschenden direkt über ihre Arbeit sprechen. Mein Name ist Felix Koltermann und ich bin Mitarbeiter in der Abteilung Corporate Communications am CISPA. Heute bei mir zu Gast ist der CISPA-Forscher Jan Klemmer. Herzlich willkommen, Jan.
Hallo Felix, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Sehr gerne. Ich freue mich auf unser gemeinsames Gespräch. Jan, erzähl uns doch mal, wie du zur Cybersicherheitsforschung gekommen bist.
Ich bin eigentlich immer schon an Informatik und speziell auch Cybersicherheit interessiert gewesen. Das ging damals schon in der Schule, sage ich mal, so spätestens zu Oberstufenzeiten los. Dann habe ich in Hannover Informatik studiert und wollte eigentlich schon meine Bachelorarbeit damals bei Sascha Fahl, dem CISPA-Faculty, jetzt hier auch in Hannover schreiben. Das hat dann nicht geklappt. Sascha war, ich glaube, Vertretungsprofessor war die korrekte Bezeichnung damals in Hannover, war nur kurz da, ist dann nach Bochum, deswegen fiel meine Bachelorarbeit dann hier so ein bisschen mit ihm ins Wasser, aber zur Masterarbeit hat es dann später geklappt. Dann habe ich mit Sascha und Dominik, der ist jetzt Professor an der NC State in den USA, und nach der Masterarbeit bin ich da geblieben und jetzt eben wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am CISPA geworden.
Du hast es schon erwähnt, du arbeitest am CISPA Hub in Hannover, einem unserer vielen deutschlandweiten CISPA Standorte. Wie viele Leute seid ihr denn dort und wie seid ihr organisiert?
Ja, wir sind eine ganze Menge von Leuten, wenn man es grob durchzählt. Ich glaube, wir sind so 11 PhDs. Es wechselt immer so ein bisschen. Also ein Kollege wird gerade fertig und verlässt uns demnächst. Nächsten Monat fängt eine neue Person bei uns an. Wir haben noch einen Postdoc, also im Prinzip so 12 Leute, die aktiv zusammen mit Sascha als Faculty dann hier Forschung betreiben. Und wir haben auch noch 2 Personen, die so ein bisschen Verwaltung und auch IT fürs CISPA hier remote aus Hannover machen. Und wir sind im Prinzip, dadurch, dass wir in Hannover sind, auch mit der Universität hier verbunden. Das heißt, wir bieten sowohl ein paar Lehrveranstaltungen an, können auch Abschlussarbeiten betreuen und sitzen hier auch in einem Gebäude in der Innenstadt von Hannover, was eigentlich zur Universität gehört. Und das ist so, wie wir hier aufgestellt sind. Und eine Besonderheit ist dadurch auch, dass wir eben zum Beispiel hinterher von der Leibniz-Universität in Hannover promoviert werden. Genau, und nicht im Saarland.
Du bist in Hannover Teil des Teams USEC, einer der Forschungsgruppen des CISPA-Helmholtz-Zentrums für Informationssicherheit, die eben an der Leibniz-Uni in Hannover angesiedelt ist. Was sind denn die Themen, die ihr in eurer Gruppe bearbeitet?
Ja, im Prinzip so ein bisschen soll es der Name eigentlich schon sagen. Team USEC oder das USEC da drin ist angelehnt an Usable Security. Also im weitesten Sinne alles, was um menschliche Faktoren und Benutzbarkeit in der IT-Sicherheit geht. Ich finde deswegen manchmal eigentlich fast schon den Begriff Human-Centered Security so ein bisschen passender als Usable Security, weil es eben nicht nur um Usability geht. Und so das einfachste Beispiel, an dem ich es gerne erkläre, sind so Fragen wie Passwörter sind in der Theorie, wenn man sie richtig benutzt, relativ sicher. Aber in der Praxis hat man dann so Probleme, wie Leute kleben die Passwörter mit einem Post-it an Monitor oder sowas. Und an der Schnittstelle sind wir so ein bisschen unterwegs und versuchen zu verstehen, wie funktioniert IT-Sicherheit eigentlich tatsächlich in der Praxis, was für Probleme gibt es da möglicherweise, und versuchen das hauptsächlich mit empirischen Methoden zu untersuchen. Und unsere Themen sind gar nicht unbedingt so die End-User dabei, sondern auch vor allen Dingen die Entwicklerinnen und Entwickler, die Software entwickeln. Es können auch im Open-Source-Kontext Projekte sein. Supply Chain Security interessiert uns da zum Beispiel, aber auch sowas wie benutzbar ist Kryptografie, auch da wieder für Entwicklerinnen. Also zum Beispiel hatten wir neulich eine Studie zu Standards, wie die das vielleicht erschweren, Kryptografie zu ja, implementieren. Und wir sind auch momentan aktuell im Bereich, sprechen wir wahrscheinlich gleich auch noch drüber, so ein bisschen im Bereich KI-Assistenten in der Softwareentwicklung unterwegs. Also wir haben eine ganze große Bandbreite und das Schöne ist auch so ein bisschen, wir, ja, sag mal, die Forschung in Freiheit und Lehre, die hilft uns da einfach auch, das angucken zu können, was wir gerade spannend finden zum großen Teil.
Vielleicht noch mal eine Nachfrage zu den Zielgruppen oder zu den Gruppen, mit denen ihr forscht. Also wenn ich es richtig verstanden habe, bedeutet es nicht, dass ihr ausschließlich euch um die Perspektive der NutzerInnen kümmert, beispielsweise die Passwörter nutzen, wie du es geschildert hast, sondern eben auch die EntwicklerInnen oder andere Menschen, die quasi Teil des Entwicklungsprozesses sind, als eine Gruppe im Blick habt, über die und deren Anwendung ihr forscht.
Genau, richtig. Also unser Gedanke ist dabei so ein bisschen, man sollte die Enduserinnen und Enduser natürlich nicht aus dem Fokus verlieren, aber die Idee so ein bisschen einfach zu überlegen, den Fokus auf die Entwicklerinnen und Entwickler zu verschieben, ist im Prinzip, ich habe vielleicht Millionen oder Milliarden von Endnutzerinnen und Endnutzern, aber in der Stufe davor, also diejenigen, die zum Beispiel Software bauen oder könnte auch Hardware sein, aber oft sind es eben Softwareentwicklerinnen und Entwickler, die bauen die Systeme, die dann benutzt werden von den Nutzerinnen und Nutzern. Und man hat da vielleicht einen viel größeren Hebel, über das Design von Tools und von den Security-Mechanismen anzusetzen. Und im weitesten Sinne sind diese Gruppen natürlich auch irgendwo Benutzerinnen und Benutzer, jetzt nicht im klassischen Sinne wie der Endnutzer, aber wir haben eben natürlich auch sowas wie Softwarebibliotheken, die man als Entwicklerinnen und Entwickler benutzt und auch da gibt es eben vergleichbare Benutzbarkeitsprobleme, die man sonst vielleicht auch ja in einer App für einen Endnutzer sich angucken könnte. Das lässt sich eben übertragen auf verschiedenste Gruppen.
Wenn ich jetzt Studien plane mit diesen Zielgruppen, was ist denn die Besonderheit eurer Forschungsrichtung hinsichtlich der benutzten Forschungsmethoden?
Also ich würde es zusammenfassen als eine Mischung aus verschiedenen Methoden, die wir benutzen. Das heißt, wir sind nicht rein technisch unterwegs, wir machen keine rein technischen, ja, zum Beispiel Security-Analysen von Programmen oder von Protokollen oder sowas, sondern wir versuchen eigentlich immer empirische Methoden mit anzuwenden. Das heißt, wir wollen zum Beispiel ein Experiment machen mit Vergleichsgruppen, um irgendwas darüber zu lernen, oder wir haben Umfragen, Interviews. Und das ist eben das, würde ich sagen, was so diese Benutzbarkeit, die Sicherheitsforschung an der Stelle ausmacht, dass wir eben ja interdisziplinär, könnte man an der Stelle sagen, unterwegs sind und uns halt auch an Methoden bedienen, die jetzt eher in anderen Bereichen vielleicht vermutet würden, sowas wie der Sozialforschung oder der Psychologie zum Beispiel, genau.
Eine wichtige Methode in der empirischen Forschung ist ja das Interview. Welche Rolle spielt denn das Interview in eurer Forschungsrichtung oder in deinem Forschungsalltag?
Also bisher im meinem Dasein als Doktorand tatsächlich eine relativ große. Man muss da vielleicht auch so ein bisschen unterscheiden. Also wir führen vor allen Dingen am liebsten semi-strukturierte Interviews durch. Das heißt, man hat einen Interview-Guide und an diesem Interview-Guide versucht man eben, Interviews in gewisser Weise vergleichbar durchzuführen, so dass man eben zum Beispiel mit 20 Personen spricht zu einem gewissen Thema. Und das bietet sich einfach an, weil wir so mit Experten ins Gespräch kommen können, also seien es zum Beispiel Softwareentwicklerinnen und Softwareentwickler, Kryptografinnen und Kryptografen. Und man hat einfach in solchen Situationen im Interview mehr die Gelegenheit, in die Tiefe zu gehen, Dinge nachzufragen, sich erklären zu lassen. Das ist eben eine Besonderheit, die man jetzt im Vergleich zum Beispiel bei einem Survey gar nicht hätte, wo man einfach nur ein paar Freitextfelder maximal hat und sonst irgendwie Multiple-Choice-Auswahl. Genau, deswegen ist das auf jeden Fall eine wichtige Sache, um Sachen explorieren zu können in unserem Forschungsbereich.
Du hattest angesprochen, dass das semi-strukturierte Interview eigentlich deine Lieblingsform ist. Könntest du noch mal in einigen wenigen Worten erläutern, was genau ein semi-strukturiertes Interview auszeichnet?
Ja, ich glaube, am besten kann man sich vorstellen, wenn man überlegt, welche Form es noch gibt. Also das semi-strukturierte Interview ist eigentlich so ein Mittelding zwischen einem ganz unstrukturierten Interview, wo man sich einfach mit einer Person hinsetzen würde. Man startet vielleicht mit einer Anfangsfrage und dann lässt man das Gespräch einfach laufen. Und das strukturierte Interview gleicht schon fast eher wieder einer Umfrage. Also ich habe ganz klar definierte Fragen, die ich in genau der Reihenfolge der Person stelle, und ich stelle auch keine Nachfragen. Es ist jetzt eine sehr extreme Darstellung, aber das semi-strukturierte Interview, das erlaubt eben so die Kombination aus beidem. Das heißt, wir haben schon einen Leitfaden, an dem wir uns orientieren, der auch dann eben dafür sorgt, dass wir die Vergleichbarkeit zwischen den Interviews haben und sicherstellen, dass wir eigentlich zu jeder Frage, die wir wichtig finden, auch eine Aussage in jedem Interview haben und man eben wirklich dieses Gegenüberstellen in der Analyse auch machen kann. Gleichzeitig erlauben wir uns aber auch so viel Flexibilität, dass wir sagen, ein Teilnehmer hat was Spannendes gesagt, da würden wir gerne noch mehr drüber wissen oder das müssen wir noch genauer erklärt bekommen von der Person. Dann haben wir eben die Möglichkeit, da auch einfach so ein bisschen abzuweichen von dem Leitfaden und zu sagen, okay, wir nehmen uns jetzt nochmal 5 Minuten und sprechen detailliert über das Thema, auch wenn wir das vorher gar nicht so vorgesehen haben. Aber das ist ja eigentlich auch genau die Idee von qualitativer Forschung, dass man eben Sachen exploriert, dass man Sachen in der Tiefe ergründet. Und deswegen ist das eigentlich so, wenn man Interviews macht, denke ich, immer eine sinnvolle Sache, das mit semi-strukturierten Interviews zu machen.
Um semi-strukturierte Interviews durchführen zu können, brauche ich ja auch einen Interviewleitfaden, an dem ich mich als Forscherin quasi orientieren und langhangeln kann. Was sind denn die Herausforderungen bei der Entwicklung von Interviewleitfäden für Studien, wie du sie durchführst?
Also ich würde sagen, es gibt ein paar. Also das eine ist zum einen, man muss natürlich so das richtige Level finden, auf dem man die Leute abholt. Also ich hatte ja schon gesagt, das sind Experteninterviews eigentlich, die wir durchführen. Das heißt, man will natürlich nicht so tief einsteigen, dass die andere Person gar nicht mehr weiß, wo man gerade ist. Man will sie aber jetzt vielleicht auch nicht auf einem zu einfachen Level abholen, wo man nichts Neues mehr lernt. Das ist, denke ich, so für den generellen Ton des Interviews wichtig. Und danach sind eigentlich die zwei Hauptpunkte, denke ich, dass man versucht, keine Fragen zu stellen, die die Antwort der Person stark beeinflussen. Also ich sollte natürlich nicht so fragen, du findest ja irgendwie das und das ganz toll, sondern eine bessere Frage wäre dann sowas wie, was ist denn deine Meinung zu Thema X? Das ist so, ja, dieser Punkt, keine leading questions, nennen wir das, zu stellen. Und der andere Punkt ist auch so ein bisschen einfach die Zeit im Blick zu behalten. Also man hat natürlich ganz, ganz viele Fragen, aber man kann mit den Leuten nicht ewig sprechen, so, ich sag mal, nach einer Stunde, 90 Minuten ist aus so einem Interview irgendwann die Luft und die Konzentration einfach raus. Das heißt, man muss schon auch priorisieren, was möchte ich wissen, und auch überlegen, in welcher Reihenfolge stelle ich die Fragen, sodass ich sinnvolle Antworten kriege.
Neben der Entwicklung des Interviewleitfadens ist dann die eigentliche wissenschaftliche Arbeit ja die, die der Interviewführung folgt. Da ist der erste wichtige Schritt die Transkription. Während früher Forschende tagelang manuell transkribiert haben, gibt es da heute ja eine Vielzahl digitaler Lösungen. Was favorisierst du denn? Selbst manuell transkribieren, die Interviews an einen externen Dienstleister abgeben oder die KI-gestützte maschinelle Transkription?
Also ich persönlich bevorzuge, wenn ich es nicht selber manuell transkribieren muss. Aber in der Praxis sieht es so aus, dass wir im Prinzip alles drei eigentlich machen. Wir haben in der Vergangenheit einen Dienstleister genommen, der das ursprünglich dann im ersten Durchlauf mit KI transkribiert. Das funktioniert auch dann schon sehr gut. Dann gibt es auf Seiten des Dienstleisters nochmal einen Menschen, der sich das anschaut und manuell korrigiert. Und im letzten Schritt, wenn wir dann auch schon in der Auswertung teilweise sind, dann gucken wir natürlich auch nochmal drüber, macht das Transkript Sinn, hören auch nochmal die Originalaufnahme. Das hat sich auch eigentlich ganz gut bewährt, weil also die KI ist mittlerweile beeindruckend gut und auch die menschlichen Personen, die da die Transkription vornehmen und korrigieren. Allerdings muss man auch sagen, das sind halt oft keine Experten in dem Fachbereich. Das heißt, gerade wenn es um Fachwörter oder so fachspezifische Abkürzungen geht, da haben wir festgestellt, hat der Ansatz dann ja so seine Grenzen einfach, wo man dann letztendlich doch manuell als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler nochmal drangehen muss. Und ich glaube, das ist auch so die wirtschaftlichste Herangehensweise einfach. Ich habe das einmal in meiner Masterarbeit gemacht, ein Interview komplett selber zu transkribieren. Es hängt natürlich davon ab, will man so ein silbengetreues Transkript haben, wo man jedes Ä und M und so weiter drin hat. Das dauert einfach lange. Wenn man nur den Inhalt haben will, geht es ein bisschen schneller. Aber ich denke mal so, Faktor 4 bis 6 der ursprünglichen Interviewzeit wird man für ein ordentliches Transkript sonst einplanen müssen. Und ja, dann, solange die Qualität stimmt, sollte man da auf jeden Fall die modernen Möglichkeiten, die KI da bietet, mitnehmen.
Früher hieß es ja oft, dass ein Vorteil gerade in der Sozialforschung des Selbertranskribierens ist, dass man quasi schon im Thema ist, dass man die Interviews schon quasi im FF kennt. Ist das für dich ein Faktor oder würdest du denken, dadurch, dass ich sie geführt habe oder manchmal auch gar nicht selber geführt habe, aber dadurch, dass ich ein gutes Transkript habe, immer wieder reinhöre, ist der Faktor eigentlich zu vernachlässigen?
Also ich meine, man kann natürlich nicht ganz von der Hand weisen, dass wenn man es komplett selber transkribiert, man mehr Zeit damit verbringt einfach. Allerdings muss ich sagen, mein Eindruck ist, wenn man gerade halt ein Interview auch selber geführt hat, dann hat man schon eine sehr, sehr gute Erinnerung. Man liest das Transkript eh hinterher mehrfach. Ich glaube, das ist schon okay hinterher zu sagen, man transkribiert nicht manuell und liest sich dann lieber vielleicht noch einmal mehr ein.
Nach der Transkription ist dann der entscheidende Schritt die Analyse des Transkripts. Was ist daran bezogen auf die Thematik der Cybersicherheitsforschung das Wichtigste?
Ich würde einfach sagen, generell, dass man sich Zeit nimmt und versucht zu verstehen, was hat die andere Person gesagt oder gemeint. Das ist nicht immer ganz eindeutig und da hilft es auch, glaube ich, wenn man einfach vielleicht noch mal eine zweite Person hat, die sich das mit anschaut und einfach versucht, wirklich die Nuancen in der Bedeutung zu ergründen. Das ist, glaube ich, der ganz wichtige Punkt, weil wenn man das nicht versucht, dann braucht man auch eigentlich kein Interview durchführen. Genau, das ist, denke ich, eigentlich so das Allerwichtigste, was man dabei beachten sollte.
Oft sind ja in deinem Forschungsfeld eine Vielzahl von Autorinnen an einem Paper beteiligt. Bedeutet dies, dass ihr euch quasi dann immer auch als Gruppe alle Interviewtranskripte anschaut und quasi die Codierung der Interviews gemeinsam macht?
Also wir haben meist ja, ich sag mal, so ein paar Doktoranden oder vielleicht noch einen Postdoc mit involviert und dann den Supervisor. Wir versuchen schon, dass alle hinterher natürlich eine Vorstellung davon haben, was in den Interviews gesagt wurde. Es sind auch üblicherweise alle mit beteiligt, wenn dieser Interview-Leitfaden erstellt wird. Wir gucken aber hinterher in der Analyse, dass es einfach ein Kernteam von 2, 3 Personen gibt, die hinterher dann tatsächlich alle Interviews gemeinsam auswerten. Und was wir zum Beispiel auch gerne machen, ist, wir nennen das Double Coding, also dass man jedes Transkript unabhängig von 2 Personen begutachten lässt und analysieren lässt und dann kann man hinterher nochmal drüber diskutieren, hat man vielleicht was unterschiedlich verstanden, wo gibt es Überlappungen und in dem Prozess lernt man eben auch nochmal eine ganze Menge über das Interview, aber es kann nicht auf jeden Fall jeder Autor unbedingt alle Transkripte lesen. Es kann jeder alle lesen, aber es ist nicht nötig, dass jeder Autor alle Transkripte liest, weil wir eben sicherstellen, dass 2 bis 3 Personen alle gelesen haben.
Forschung hat ja auch immer viel mit Leidenschaft zu tun, wenn man sich in Themen vertieft, wenn man richtig Lust auf eine bestimmte thematische Auseinandersetzung hat. Mal den Spaßfaktor dazu genommen, wenn wir das Arbeiten mit Interviews nehmen. Worauf hast du denn am meisten Lust? Was macht dir am meisten Spaß? Das Interview führen, transkribieren, hast du schon gesagt, vielleicht eher nicht. Das Auswerten, also wo soll ich sagen, das ist eigentlich der Teil, der am spannendsten ist, der dich am meisten begeistert.
Also ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, dass das Führen der Interviews eigentlich schon mit am spannendsten ist. Einfach auch, weil man teils wirklich spannende Leute trifft. Die bleiben natürlich anonym. Ich darf jetzt nicht sagen, mit wem wir unbedingt gesprochen haben, aber es sind teils schon in den jeweiligen Communities, die man da so beforscht, wirklich bekannte Leute, mit denen man einfach ins Gespräch kommt. Das kann sehr, sehr interessant sein und das ist eine Möglichkeit, die man sonst, glaube ich, außerhalb von so einem Forschungsprojekt gar nicht hätte, dass da jemand sagt, okay, ich nehme mal 1 Stunde oder 1,5 Zeit für euch. Und darüber hinaus ist es einfach generell, man kriegt eine sehr, sehr detaillierte Einsicht, die man sonst gar nicht hätte. Und was auch letztendlich sehr, sehr spannend ist, das betrifft dann hinterher eher wiederum so ein bisschen die Analyse, ist eigentlich, dass man, wenn man hinterher beispielsweise 20 Interviews geführt hat und analysiert, dann stellt man irgendwann auch fest, es gibt ja, manchmal größere Unterschiede, Meinungsverschiedenheiten zwischen den einzelnen Personen, die man interviewt hat. Und das kann von großen Unterschieden bis zu feinen Nuancen werden. Oder man stellt auch fest, es gibt Themen, wo einfach weitgehend Konsens herrscht. Und man lernt auch vielleicht mal eine Ansicht kennen, die man selber vorher so gar nicht bedacht hat. Genau.
Zum Spaßfaktor gehört ja immer auch ein Nervfaktor, wenn wir das Arbeiten mit Interviews anschauen. Was nervt dich da am meisten in so einem Prozess?
Das, was auf jeden Fall am anstrengendsten und damit auch so ein bisschen nervig ist, ist einfach der Aufwand, den man betreiben muss. Das ist schon relativ zeitintensiv. Und das betrifft vor allen Dingen auch das Recruitment. Also wie suche ich und wie heuere ich Personen an, die sagen, ich habe Lust, an so einem Interview teilzunehmen. Das hört sich zwar nach relativ wenig Personen an, wenn wir dann so von 20, 25 pro Interview sprechen, aber man muss erstmal diese Kontakte teilweise auch haben, um da ein Gespräch zustande zu bringen. Und ja, das ist einfach schon sehr, sehr aufwendig und hinterher auch nicht zu unterschätzen, gerade wenn man in so Subcommunities und spezielle Gruppen reingeht. Da muss man teilweise echt kreativ werden, um hinterher überhaupt 20, 25 Interviews führen zu können.
Nachdem wir jetzt länger über den allgemeinen Prozess der empirischen Forschung und des qualitativen Arbeitens gesprochen haben, würde ich gerne mal auf deine konkrete Forschung eingehen, auf die Themen, die deine Arbeit betreffen. Im Mai 2025 wirst du auf dem IEEE Symposium on Security and Privacy in San Francisco eine Studie zum Thema Transparenz in der benutzerzentrierten IT-Sicherheits- und Datenschutzforschung präsentieren, bei der du auch der Erstautor bist. Was genau habt ihr in der Studie untersucht?
Ja, also bei der Studie geht es eigentlich hauptsächlich um Metaforschung. Also Metaforschung meint alles, wo wir untersuchen, wie wir eigentlich Forschung machen. Das ist vielleicht auch an der Stelle so ein bisschen so eine Besonderheit. Da gibt es noch nicht ganz viel in dem Bereich. Und unsere ursprüngliche Frage für das Projekt war eigentlich, lassen sich Forschungsergebnisse, speziell jetzt in unserem Feld, also der Usable Security und Privacy Forschung, reproduzieren? Und dann sind wir aber nochmal einen Schritt zurückgegangen, weil wir gedacht haben, wir kennen ja viele Paper so aus der Community und teilweise haben wir so das Gefühl, die sind gar nicht so aufgeschrieben, dass man einfach hingehen kann und versuchen könnte, sage ich mal, ein Paper nochmal neu durchzuführen, also zum Beispiel ein Experiment oder eine Survey. Das heißt, die Replikation wird dadurch relativ schwer, wenn das Reporting nicht gut ist, beziehungsweise wenn die Transparenz in so einem Aufschrieb fehlt. Und ja, das ist der Punkt, wo wir ansetzen. Wir haben uns angeschaut, wie wird eigentlich Forschung berichtet in unserem Feld? Wie wird das aufgeschrieben? Und dann auch hinterher, was sind die Implikationen davon?
An dieser Stelle vielleicht als erstes die Frage Reproduzierbarkeit und Transparenz. Warum ist das überhaupt wichtig für die Forschung und für das spezifische Forschungsfeld? Und vielleicht, wie würdest du denn überhaupt diese Begriffe definieren, Transparenz, Reproduzierbarkeit?
Genau, ich starte einfach mal mit der Transparenz, warum das wichtig ist. Und zwar muss man sich vorstellen, wenn wir so ein Paper lesen, dann wollen wir natürlich verstehen, was wurde da gemacht, in welchem Kontext gelten also auch die Ergebnisse als valide. Das ist sowohl für uns als Leser eines Papers interessant, aber auch zum Beispiel für eine Reviewerin oder einen Reviewer, der eben entscheiden muss, ist das Paper gut von den wissenschaftlichen Standard, um es zu veröffentlichen. Und umgekehrt auch so für die weitere Arbeit im Feld ist alles so aufgeschrieben, dass man zum Beispiel auf der Studie irgendwann aufbauen kann, sie wiederholen könnte. Das ist eben so der Aspekt von Transparenz. Man könnte es zusammenfassen als, sind alle relevanten Details, also auch zum Beispiel Datensätze oder die Methodik in einem Paper beschrieben, sodass ich die Validität eines Papers beurteilen kann und auch versuchen könnte, diese Studie unabhängig von den Originalautoren durchzuführen, zu versuchen zu reproduzieren. Und das ist eben der Moment, wo Reproduzierbarkeit und Replizierbarkeit ins Gespräch kommt. Es gibt da verschiedene Definitionen. Beide Begriffe werden so ein bisschen synonym benutzt, könnte man fast sagen. Es gibt zum Beispiel von der ACM eine Definition, die sagt, Reproduzierbarkeit meint, dass das Erreichen von gleichen Forschungsergebnissen, wenn ein anderes Team mit der gleichen Methodik ein Paper erneut und die Methodik darin durchführt, also zum Beispiel ein Experiment, und die Replizierbarkeit geht noch einen Schritt weiter nach deren Definition und sagt, wenn ein anderes Team mit einer anderen Methodik bei den gleichen Ergebnissen herauskommt, dann ist ein Ergebnis repliziert und hat im Prinzip, so könnte man sagen, ja, noch mehr Validität, weil man eben auch mit anderen Methodiken zum gleichen Ziel gekommen ist. Aber grundsätzlich ist es ein dehnbarer Begriff, auch gerade wenn man jetzt in unsere Forschung reinschaut, einfach so die Frage, wann ist ein Ergebnis das gleiche wie bei einer anderen Studie? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, wenn man jetzt zum Beispiel zu unserem Beispiel mit den Interviews zurückgeht. Man kann sich vorstellen, ich kann heute ein Interview durchführen und ich würde morgen die gleiche Person zu irgendeinem Thema fragen. Ich werde nie exakt die gleichen Antworten kriegen, aber vielleicht auf einem ja abstrakteren Level die gleiche Aussage. Und da ist so ein bisschen auch Fingerspitzengefühl gefragt, was man eigentlich darunter versteht.
Wie seid ihr jetzt für diese Studie von euch konkret methodisch vorgegangen?
Für die Studie war es, um nochmal auf den Punkt von eben zurückzukommen, mit der Recruitment von Teilnehmenden, war es relativ einfach. Wir haben Forscherinnen und Forscher aus unserem Feld eingeladen. Das funktioniert dann sehr gut, weil man die zum Teil kennt. Das heißt, ich habe dann zum Beispiel gesagt, Sascha, du kennst doch die und die Person, schreib doch mal eine Mail, lad die ein, und dann ist es relativ einfach. Und dann haben wir eben semi-strukturierte Interviews auch geführt und haben einfach mal gefragt, was verstehen Sie unter Transparenz? Wo sehen Sie vielleicht Probleme? Was machen Sie selber? Was könnte man in der Zukunft verbessern? Oder auch so, wenn Sie in die Rückschau gehen, wie hat sich das über die ganzen Jahre, in dem Sie schon im Feld als Forscherinnen und Forscher aktiv teilnehmen, verändert oder im besten Fall natürlich auch verbessert vielleicht?
Die Studie ist im Kontext von Metaforschung, hast du es genannt. Warum habt ihr euch in diesem Fall für eine qualitative Interviewstudie entschieden und nicht eine Analyse beispielsweise vorhandener Paper, um aus diesen heraus Kriterien abzuleiten?
Also wir haben erstmal mit dem semi-strukturierten Interview angefangen, weil es relativ wenig Forschung überhaupt gibt. Also vielleicht auch als Kontext so ein bisschen, die Usable Security und Privacy Forschung ist ein relativ junges Feld, wenn man das vergleicht. Also die ist gerade mal so etwa ja gut 25 Jahre alt, sage ich mal. Und dementsprechend ist es wichtig, erstmal überhaupt einen Eindruck zu kriegen, was sind die Meinungen, oder zum Beispiel auch einfach Hypothesen zu bekommen. So, hat sich das verbessert, hat sich das verschlechtert, wo sind vielleicht Probleme, und auch einen Überblick zu kriegen, was sind eigentlich so die Praktiken, wenn es um Transparenz geht, oder was schreiben Leute üblicherweise in ihr Paper in unserem Feld. Und das war so die Motivation, mit dem Interview zu starten. Aber es ist gut, dass du es ansprichst. Wir haben die Literaturanalyse als Teil 2 auch geplant. Wir haben tatsächlich gerade erst gestern Abend Reviews gekriegt, und es sieht eigentlich sehr, sehr gut aus. Wir hoffen, dass wir dann im August auf der USENIX den zweiten Teil sozusagen präsentieren können, der das Ganze dann auch nochmal quantifizieren kann, was wir vielleicht an Vermutungen dann in den Interviews herausgefunden haben.
Dann drücken wir die Daumen, dass tatsächlich das Paper angenommen wird und ihr auch den zweiten Teil dann auf der USENIX tatsächlich präsentieren könnt.
Dankeschön.
Was waren jetzt die Ergebnisse dieser Studie? Was konntet ihr mit den Interviews herausfinden?
Also grundsätzlich konnten wir erstmal herausfinden, dass Transparenz als ja weitestgehend wichtige Eigenschaft von guter Forschung und guter wissenschaftlicher Praxis wahrgenommen wird, durch die Bank weg von den Forschenden im Feld. Allerdings muss man auch sagen, es ist so, dass es keine wirklich formalisierten oder strukturierten Vorgehen gibt, um eine hohe Transparenz zu erreichen. Wir nennen das eher einen ja impliziten Community-Standard. Also in der Community werden üblicherweise Sachen gemacht, wie zum Beispiel, wenn ich einen Fragebogen irgendwie gemacht habe mit Teilnehmenden, dann wird er in den Anhang eines Papers gepackt. Aber da gibt es eben keine wirklich formalisierten Vorgehen, die das garantieren oder sicherstellen. Und umgekehrt, auch wenn jemand zum Beispiel neu in das Feld hinzukommt, muss man erstmal lernen, was sind überhaupt diese impliziten Standards. Das heißt, auch wenn es da um Inklusivität geht, ist es schwieriger, wenn man sowas nicht weiß, als Newcomer in so einem Feld eben auch Fuß zu fassen. Und das ist zum Beispiel den Teilnehmenden dann auch negativ aufgefallen, wo durchaus so ein bisschen die Idee von Teilnehmenden aufkam, wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir sowas besser formalisieren, um eben gleiche Bedingungen für alle zu schaffen und auch zum Beispiel Reviewern und Autoren gleichermaßen auch so eine Art Leitfaden vielleicht mit an die Hand geben, in Form von einer Checkliste zum Beispiel, die man befolgen kann. Genau, ich hatte gesagt, die Autorinnen und Autoren, die wir interviewt haben von Papern, die finden es wichtig, Transparenz in ihre Forschung einzubauen und in die Paper, die sie veröffentlichen. Gleichzeitig ist es aber so, dass sie auch alle eigentlich durch die Bank weg gesagt haben, es fehlen so ein bisschen die Anreize, um transparente Aufschriebe von Forschung zu machen. Sei es zum Beispiel einfach durch den Aufwand, den man dadurch hat. Man braucht zusätzliche Zeit, die man vielleicht auch besser mit einem anderen Projekt oder einem neuen Paper verbringen könnte. Auch gerade so die Angreifbarkeit ist ein Thema gewesen. Also wenn ich natürlich sehr transparent bin, dann habe ich vielleicht auch einen Reviewer, den ich auf irgendein Detail hinweise, was vielleicht so ein bisschen Skepsis auslöst und man da eben vielleicht als Reviewer eher sagt, man lehnt ein Paper ab. Andere haben aber auch genau das Gegenteil gesagt, nur wenn ein Paper transparent genug ist, kriegt man es überhaupt durchs Review. Und daneben gibt es auch ganz, ganz praktische Probleme einfach. Selbst wenn man versucht, transparent zu sein, hat man Sachen wie den Datenschutz oder geistiges Eigentumsrecht, wo man eben nicht sagen kann, wir veröffentlichen jetzt einfach alle Datensätze, die wir haben, mit Daten von Teilnehmenden, die vielleicht irgendwie de-anonymisiert werden könnten. Oder auch sowas wie die Seitenlimits, die man üblicherweise auf den Konferenzen hat, sind teilweise ein Hindernis, um einfach mehr ins Detail zu gehen in so einem Paper. Genau, das war so eigentlich die Kernpunkte und auch Sachen, wo man eben hinterher ansetzen könnte, um zu sagen, man kann vielleicht mit kleinen Dingen schon größere Veränderungen bewirken hinterher.
Und was würdest du zusammenfassend sagen? Ein paar Dinge hast du schon genannt. Wären denn Empfehlungen aus der Studie für den Umgang mit dem Thema Transparenz und Reproduzierbarkeit in der benutzerzentrierten IT-Sicherheits- und Datenschutzforschung?
Also für uns ist es vor allen Dingen diesen Wunsch der Teilnehmenden auch nachzukommen, so Guidelines für die Community zu entwickeln, die man dann sowohl Reviewern als auch Autorinnen und Autoren an die Hand geben kann. Und da sind wir auch gerade bei. Wir haben einen Workshop angemeldet, den wir auf der SUPS dieses Jahr durchführen werden. Und da ist eben die Idee, zusammen mit anderen Forscherinnen und Forschern, die interessiert an dem Thema sind, einfach mal zu überlegen, worauf kann man sich als Community gut einigen und das vielleicht sogar dann ab 2026 auch schon mit in so ein Call for Papers mit aufzunehmen im Idealfall. Und das andere sind einfach, wir müssen mehr Anreize schaffen für Transparenz. Also zum Beispiel, indem man sagt, besonders transparente Paper kriegen einen Award auf einer Konferenz. Das gibt es teilweise schon, zum Beispiel für die Artifact Evaluation, die teilweise gemacht wird, gibt es so Awards. Das kann man sicherlich noch ausdehnen und das machen auch nicht alle Konferenzen bisher so. Und ganz praktisch ist unsere Ansicht eigentlich, dass man die Seitenlimitierung auf den Konferenzen vor allen Dingen für die Anhänger von Papern entfernen sollte. Auch zum Beispiel, weil, also früher mag das noch sinnvoll gewesen sein, als wir noch alles auf Papier veröffentlicht haben, aber letztendlich veröffentlichen wir das digital als PDF. Ob das jetzt 3 Seiten länger oder kürzer ist, macht am Ende keinen Unterschied. Und wenn es dafür vollständiger und detaillierter ist, dann denke ich, ist das eigentlich ein Gewinn für alle.
Bedeuten längere Paper oder Anhänge aber nicht auch mehr Arbeit für die Reviewerin?
Genau, im Prinzip hast du da vollkommen recht natürlich. Aktuell ist es so, dass Reviewerinnen und Reviewer nicht verpflichtet sind, in den Anhang eines Papers zu gucken. Deswegen ist das für uns auch so ein bisschen die Idee zu sagen, wir lösen nicht generell die Page-Limits für Paper generell auf. Also üblicherweise hat man ein Page-Limit für den Hauptteil eines Papers, meist sind das 13 Seiten. Das ist auch insgesamt eigentlich und wurde uns auch von den Teilnehmenden so bestätigt, eine wichtige Eigenschaft, um eben nicht ausufernd lange Paper zu haben und auch zu erreichen, dass die Leute einfach auf den Punkt kommen, sage ich mal vereinfacht. Und gleichzeitig denken wir eben, dass man dann umgekehrt im Appendix schon großzügig sein kann mit den Seitenlimits und da eben dann sagen kann, okay, alles, was jetzt irgendwie viel Platz braucht, sei es zum Beispiel irgendwelche langen Tabellen oder auch so ein Interviewguide oder ein Fragebogen, die können ja gut in einem Appendix Platz finden und ob der dann 3 Seiten länger ist oder nicht, schadet, denke ich, niemandem.
Die von dir und euch herausgearbeiteten Ergebnisse betreffen jetzt vor allem das Feld der Usable Security, also der benutzerzentrierten Forschung. Wie ist es denn grundsätzlich um das Themenfeld Transparenz und Reproduzierbarkeit in der Cybersicherheitsforschung bestellt?
Also ich habe natürlich jetzt speziell nur einen tiefergehenden Fokus auf Usable Security und Privacy. Man muss sagen, einige unserer Ergebnisse lassen sich natürlich übertragen und auch so von dem, was wir an Verwandten arbeiten aus dem größeren Security-Kontext gesehen haben, ist es schon so, dass ich da auch Verbesserungspotenzial noch vermute. Es gibt beispielsweise aus dem Bereich AI-Security fehlt da teilweise auch die Transparenz oder die Reproduzierbarkeit, weil beispielsweise der Code von irgendwelchen Papern nicht verfügbar ist oder nicht mehr ausführbar ist. Das sind so Probleme, die man da an der Stelle einfach hat. Und generell unsere Idee ist so ein bisschen natürlich erstmal in unserer eigenen Community den Diskurs da anzustoßen. Aber ich glaube, dass das Paper durchaus auch Anwendung für die anderen Bereiche hat. Nicht jedes Detail trifft dann sicherlich zu, aber ich glaube, von der grundsätzlichen Idee kann man da für alle Bereiche der Security-Forschung was mitnehmen und auch vielleicht da nochmal hinterfragen, was man da noch besser machen kann.
Was zusammengefasst bedeutet, dass ihr letztlich eine Forschungslücke auch aufgedeckt habt in eurem Feld, die ihr sozusagen erstmal aus der Usable Security Perspektive betrachtet, aber auch eben in die anderen Felder der Security-Forschung übertragen könnt.
Genau, so kann man es sagen. Der Punkt ist für uns einfach, wir hätten natürlich versuchen können, das breiter anzugucken für Security-Publikationen oder die Security-Forschung allgemein. Allerdings wird dann auch wiederum so ein bisschen die Vergleichbarkeit und die Tiefe in der Analyse fehlen. Deswegen haben wir gesagt, wir fangen erstmal da an, wo wir uns auskennen und man kann das jetzt sicherlich erweitern und versuchen, ähnliche Sachen in den anderen Subfeldern oder in den anderen Konferenzen, die es so gibt, sich mit anzugucken.
Gerade wenn es um die Cybersicherheitsforschung geht, ist es hier oft so, dass es darum geht, erstmal Sicherheitslücken aufzudecken in Programmen, in Systemen. Da könnte man sich, wenn man von außen guckt, ja erstmal fragen, das ist ja eine Tätigkeit, die auch Hackerinnen, Ethical Hackerinnen vielleicht verfolgen, ne, die das auch aus einer nicht wissenschaftlichen Perspektive tun, weil sie einfach Software testen wollen, weil sie Sicherheit testen wollen. Was macht denn in so einem Feld eben den wissenschaftlichen Charakter aus und was entscheidet das eben vielleicht oder nicht vielleicht gerade von der Arbeit von selbst professionellen HackerInnen?
Also ich würde sagen, unser Ansatz ist grundsätzlich ja eher die Grundlagenforschung. Das heißt, wir sind eher an den zugrunde liegenden Phänomenen interessiert. Und natürlich gibt es dann gewissen Overlap. Also in der IT-Sicherheitsforschung findet man Sicherheitslücken. Das ist eine ganz klare Sache. Das ist was Hackerinnen und Hacker vielleicht auch machen, dann melden und beheben. Insofern, klar, da gibt es Parallelen. Allerdings ist für uns an der Stelle sicherlich so ein bisschen interessanter, wie kam es vielleicht dazu oder hat man hier eine neue Klasse von Verwundbarkeiten, die man zum Beispiel finden kann. Das ist an der Stelle so der Unterschied. Und deswegen, ich würde sagen, nicht jede Verwundbarkeit oder alles, was Hacker finden, eignet sich als wissenschaftliche Publikation oder ist von Interesse für die Wissenschaft. Aber es gibt natürlich Sachen, zum Beispiel also wir brauchen nicht jede SQL-Injection irgendwie als Paper aufschreiben, aber wenn man zum Beispiel was ganz Neues findet, wie zum Beispiel, ist jetzt schon ein paar Jahre her, die Spectre- und Meltdown-CPU-Lücken, wo man sozusagen so eine ganz neue Klasse von Verwundbarkeiten hat, dann ist das natürlich durchaus von Interesse für die Forschung.
Und wenn man solche Sicherheitslücken innerhalb der IT-Sicherheitsforschung, der Cybersicherheit entdeckt und quasi in wissenschaftliches Paper überträgt, wo steckt dann da der wissenschaftliche Charakter der Publikation? Also was geht da über ein reines Reporting, ne? So und so sieht die Sicherheitslücke aus, so habe ich sie entdeckt, hinaus?
Also ich sag mal, aus wissenschaftlicher Gesichtspunkten stellt sich eigentlich ja dann auch die Frage, zum Beispiel, wie viele Systeme betrifft das? Oder für uns aus der Usable Security Forschung ist zum Beispiel auch die Frage natürlich, warum kommt es zu so einer Verwundbarkeit? Oder wie kann man vielleicht auch einem Entwicklerin oder einem Entwickler helfen, in Zukunft solche Verwundbarkeiten zu verhindern? Und das ist eben das, was klassisch jetzt im rein Vulnerability Reporting nicht unbedingt spannend ist einfach.
Vielen Dank für diese Insights in den Teil der benutzerzentrierten Forschung und der Metaforschung, für die du stehst und die du durchführst. Letzten Herbst hast du ein weiteres Paper als Erstautor präsentiert, und zwar auf der CCS in Salt Lake City. Das hatte den Titel Using AI Assistance in Software Development, a Qualitative Study on Security Practices and Concerns. Wie kam es denn zu dem Thema der Beschäftigung mit AI Assistance in der Softwareentwicklung?
Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir sind grundsätzlich bei uns in der Gruppe interessiert an Themen, die Entwicklerinnen und Entwicklern betreffen. Und natürlich ist auch an uns Entwicklung im Bereich KI nicht vorbeigegangen. Und die Tools werden einfach mittlerweile in der Softwareentwicklung stark genutzt. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie beeinflusst das die Sicherheit? Man weiß, die KI-Assistenten sind nicht fehlerfrei. Das haben die meisten Leute wahrscheinlich schon mal in irgendeiner Art und Weise erfahren, wenn sie KI-Assistenten benutzt haben, wie ChatGPT zum Beispiel. Und auch wenn man eben Code damit zum Beispiel generieren will, kann das zu Problemen führen. Wir wissen aus anderen Studien bereits, dass es so ist, wenn man eben KI-Assistenten benutzt und einem Entwickler dann eine Aufgabe gibt, dann produzieren sie signifikant mehr Sicherheitslücken in dem Code, als wenn man eine Kontrollgruppe betrachtet, die keinen Zugriff auf die KI-Assistenten hat. Das ist jetzt so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil die Entwicklungen alle natürlich schnell vorangehen und diese Studien jetzt auch schon ein bisschen älter sind. Aber grundsätzlich stellt sich natürlich die Frage, wenn man das weiß, wie geht man als Entwicklerin oder Entwickler mit diesen möglichen Unsicherheiten oder mit den möglichen Fehlern von KI-Assistenten um?
Wie habt ihr dieses Thema jetzt methodisch bearbeitet? Wie seid ihr da vorgegangen?
Genau, wir haben auch hier wieder ein Interview gemacht mit, wir nennen es gerne Software Professionals, weil wir uns eben nicht nur mit Entwicklerinnen und Entwicklern befasst haben, sondern wir hatten ein relativ diverses Sample mit verschiedensten Leuten. Also das sind teilweise neben Entwicklerinnen und Entwicklern auch Pentester gewesen oder aus dem Unternehmen, die Software entwickeln, dann zum Beispiel eher die etwas höheren und im Management involvierten Personen, Tech-Leads oder teilweise auch als CTO oder so, hatten wir weltweit rekrutiert und das teils durch Kontakte aus den professionellen Netzwerken, die so die Leute, die im Projekt mit beteiligt waren, hatten oder auch teilweise, dass wir Freelancer aus dem Internet angeheuert haben, einfach in den Interviews teilzunehmen.
Was sind die wichtigsten Erkenntnisse, die ihr mit der Studie generieren konntet?
Ja, wenig überraschenderweise benutzen fast alle Personen KI-Assistenten in irgendeiner Form in ihrem Job in der Softwareentwicklung. Es gibt ein paar Ausnahmen, zum Beispiel, weil es eine Policy innerhalb von einer Firma gibt, die sagt, ihr dürft keine KI-Assistenten benutzen, aber im Wesentlichen ist das eine Randerscheinung. Und auch wenn man zum Beispiel auf andere Umfragen, die es gibt, zum Beispiel die Stack Overflow Developer Survey schaut, mittlerweile ist es so, dass mehr als zwei Drittel der Entwicklerinnen und Entwickler das benutzen. Das heißt, das passt schon mal sehr gut. Und was wir ganz spannend fanden, ist, es gibt ein großes Misstrauen in die Sicherheitseigenschaften von den Vorschlägen, die durch KI-Assistenten erzeugt werden. Zum Beispiel Copilot von GitHub oder OpenAI's ChatGPT. Und dieses Misstrauen entsteht gar nicht dadurch, dass man unbedingt eine negative Erfahrung in Bezug auf Security gemacht hat mit dem KI-Assistenten, sondern dass man generell festgestellt hat, die Qualität der Vorschläge ist nicht so top oder mein Code funktioniert nicht so, wie ich das gerne hätte, wenn ich mir den habe generieren lassen von der KI. Und das wird eben so als stellvertretender Indikator auch für Sicherheit von den KI-Assistenten und dem von ihnen generierten Code benutzt. Und das ist eben eigentlich eine ganz spannende Beobachtung, weil das natürlich auch heißt, je besser diese KI-Assistenten vielleicht werden, desto besser wird auch oder desto größer wird das Vertrauen in die KI-Assistenten. Und letztendlich stellt sich natürlich die Frage auch in der Zukunft, das ist jetzt sicherlich noch zu früh, um das zu beantworten, aber man könnte diese Studie wiederholen und dann hinterher fragen, gibt es zum Beispiel so eine Art blindes Vertrauen in die KI-Assistenten? Und schon jetzt ist das andere Ergebnis, was wir hatten, wir haben so eine Art Widerspruch. Also wir haben auf der einen Seite die Teilnehmenden, die gesagt haben, sie sind sehr misstrauisch gegenüber KI, sie versuchen kritisch alle Vorschläge aus der KI zu überprüfen. Und gleichzeitig haben wir auf der anderen Seite dann wieder diese experimentellen Ergebnisse, die gezeigt haben, wenn man KI-Assistenten benutzt, produziert man im Zweifel mehr Sicherheitslücken in seinem Code. Unsere Einschätzung ist so ein bisschen, dass das einfach daran liegt, dass der Code da fertig rausfällt. Der sieht erstmal gut aus. Ich muss vielleicht nicht so viel nachdenken, als wenn ich diesen ganzen Code selber produziert hätte. Und das ist, glaube ich, das, was einfach so ein bisschen gefährlich ist, dass man sich zu sehr auf einen KI-Assistenten verlässt, auch wenn es natürlich Gründe gibt, KI-Assistenten zu nutzen. Also wir wollen auf keinen Fall uns hinstellen und sagen, KI-Assistenten sollten nicht benutzt werden. Das ist auch, denke ich, nicht realistisch. Alle haben gesagt, das macht sie schneller, das macht sie effizienter. Und die Zahlen zeigen ja auch einfach, sie werden in der Praxis benutzt. Das heißt, die Frage ist eher, wie benutzen wir sie und nicht, ob wir KI-Assistenten benutzen wollen. Und das hat auch ganz, ganz praktische Anwendungen. Das ist noch so ein weiteres Finding gewesen, dass KI einfach andere Sachen im Internet so ein bisschen unwichtiger macht oder verdrängt. Also viele haben gesagt, sie benutzen kein Google oder Stack Overflow mehr, um nach irgendwelchen Problemen und möglichen Lösungen zu suchen, sondern sie benutzen zum Beispiel dafür einfach nur noch ChatGPT. Und am Ende stellt man dann fest, dass zum Beispiel auch die Beteiligung in so Diskussionsforen wie Stack Overflow abnimmt. Und das auf so einer Metaebene auch wieder lässt das so Fragen aufkommen wie, was passiert eigentlich, wenn diese Communities, auf denen KI ja teilweise trainiert worden ist, auf den Fragen und Antworten, die es darauf gibt, wenn die weniger Beteiligung haben und sozusagen so eine Art Rückkopplung der KI mit sich selbst und dem im Internet existenten Content passiert? Das ist so eine ganz spannende Frage, aber auch, denke ich, noch ein bisschen früh, um das abschließend beantworten zu können.
Aber wie ist da der Trend? Geht der Trend dahin, dass quasi Softwareentwicklung komplett von KI übernommen werden kann, fast oder mit nur wenig menschlichem Zutun?
Also ich persönlich würde sagen, nein. Es gibt natürlich so ein paar Trends gerade im Internet, wie dieses Vibe-Coding. Und wir haben diese Frage auch natürlich im Interview unseren Teilnehmenden gestellt. Die vorherrschende Meinung ist eigentlich, dass die KI eher so eine Art Tool und Assistent ist, der einen Menschen unterstützt und vielleicht gewisse Aufgaben übernehmen kann, also eher so repetitive Aufgaben, einfache Aufgaben, wo man viel Code erzeugen müsste, was einfach lange dauert, aber eigentlich gar nicht so komplex ist, und dass man eben die Rolle so ein bisschen verschiebt vom Menschen als ich produziere ganze Code hinzu, ich lasse die einfachen Sachen von dem KI-Assistenten machen, überprüfe natürlich im besten Fall die Vorschläge, die gemacht werden, also sind die richtig, sind die sicher, und kann mich dann vielleicht aber umgekehrt auch den noch wichtigeren oder noch komplexeren Aufgaben zuwenden, die ein KI-Assistent gar nicht so gut lösen kann aktuell.
Wir haben jetzt über zwei Studien von dir gesprochen, die ganz unterschiedliche Themen aufgreifen, gleichzeitig beide eben mit semi-strukturierten Interviews arbeiten. Die haben beide ähnliche Samplegrößen, einmal 20, einmal 27 TeilnehmerInnen. Von außen würde man denken, das ist eine relativ begrenzte Anzahl von InterviewpartnerInnen, um eine Aussage über ein Feld zu treffen. Wie ist da so der Standard in der Usable Security, in der benutzerzentrierten Forschung? Was ist eine gute Größe, um eine Aussage treffen zu können über eine bestimmte Fragestellung? Was ist vielleicht auch zu viel?
Also natürlich ist es erstmal so, dass es kein Riesensample. Das heißt, wenn man jetzt, sag ich mal, aus der Perspektive von einer Umfrage oder so, die man ja teilweise mit Tausenden von Leuten machen kann, draufschaut, dann denkt man erstmal, ja, ist ein bisschen wenig. Und ich würde mal sagen, es gibt nicht unbedingt einen festen Standard dafür. Natürlich gibt's übliche Größen und Erfahrungswerte. Was man eigentlich macht, ist, man versucht Sättigung oder im Englischen dann Saturation zu erreichen mit den Interviews. Das heißt, man führt eigentlich so lange Interviews durch, bis man mit weiteren Interviews nichts Neues mehr lernt, was relevant für die Forschungsfragen ist. Und erfahrungsgemäß ist das meist bei so um die 20 Teilnehmenden der Fall. Es ist mal ein bisschen früher, mal ein bisschen später, aber das ist so, sag ich mal, wenn wir jetzt schätzen, dann rechnen wir erstmal mit ein bisschen ja, Puffer noch, sagen wir mal, dass wir so 25 anpeilen und in den meisten Fällen reicht das auch aus, aber es ist jetzt nicht so, dass man einfach pauschal sagen kann, wir machen 20 Interviews und dann ist das Ganze fertig. Das wäre halt eben nicht valide, weil man eben im Zweifel nach 20 Interviews noch gar nicht alle möglichen ja, interessanten Aussagen gehört hat und eben diese Sättigung noch gar nicht erreicht hat.
Um dieses Kriterium der Saturation, wie du es genannt hast, erfüllen zu müssen, brauche ich ja eine laufende Qualitätskontrolle. Also ich muss ja vermutlich die Interviews im Blick haben oder als diejenigen, die sie führen, quasi wissen, wann dieser Punkt erreicht ist. Welche Herausforderung ist es im Forschungsprozess, das eben im Blick zu haben und zu wissen, wann der Punkt ist? Weil ich habe ja da vermutlich noch nicht die tatsächliche Analyse, ne, und das Coding gemacht.
Ich sag mal so, man kriegt während des Durchführens der Interview natürlich ein grobes Gefühl dafür. Allerdings ist es halt auch nur ein Gefühl. Also man kann es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so genau sagen. Das ist natürlich erstmal ein guter Indikator, dann vielleicht zu sagen, okay, jetzt analysieren wir erstmal weiter, bevor wir jetzt noch viel mehr Interviews durchführen. Einfach weil das natürlich auch ein Zeit- und damit indirekt auch ein Kostenfaktor ist. Aber was wir eigentlich grundsätzlich versuchen, ist schon während wir Interviews führen, auch immer wieder Interviews zu analysieren schon. Das hilft natürlich auch vielleicht, um nochmal eine spannende Nachfrage in den zukünftigen Interviews zu stellen. Und gleichzeitig kann man dann zum Beispiel schauen, wenn ich jetzt diese qualitative Analyse mache, habe ich noch ganz viele neue Codes, die entstehen oder habe ich neue Themes, die auftreten oder bin ich an dem Punkt, wo ich eigentlich alles schon irgendwie einmal erfasst habe, dann kann man eben über diese Vorgehensweise schon ganz gut einschätzen, ob man Saturation erreicht hat oder nicht. Man kann natürlich auch sagen, man definiert ja wirklich mit zahlenmäßig Grenzen, wann man Saturation erreicht hat. Also, weiß ich nicht, wenn man für zwei Interviews nicht mehr als drei neue Codes oder so eingefügt hat, dann wird man an dem Punkt sein, wo man Saturation erreicht hat. Aber auch da, es gibt letztendlich keine ganz fixe Definition, wie man das macht. Man kann sich da, denke ich, überlegen, was passt vielleicht gut zu meinem Projekt, was bietet sich an. Ich glaube, wichtiger als jetzt konkret sich auf ein ganz spezielles Vorgehen zu einigen, ist auch überhaupt darüber nachzudenken. Saturation ist ein wichtiger Punkt und das sicherzustellen im Projekt.
Wenn ich dich richtig verstehe, bedeutet es auch, dass der Interview-Leitfaden, über dessen Erstellung wir vorhin schon gesprochen haben, auch während des Prozesses zumindest ein bisschen im Fluss ist. Also ich durchaus auch Fragen dazu nehme für spätere Interviews, die geführt werden. Heißt das umgekehrt auch, die Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Interviews ist gar nicht so entscheidend wie das, was ich insgesamt über das Feld herausfinde, weil ich ja sonst nach möglicherweise beim 20. Interview ein paar andere Fragen habe, als ich es beim ersten Interview habe. Das heißt, weniger vergleichen kann, als insgesamt mehr über das Feld herausfinde.
Also grundsätzlich würde ich sagen, natürlich können wir den Interview-Guide zwischendurch ändern und das tun wir auch teilweise. Was wir aber vorher eigentlich immer machen, ist, wir pilotieren unsere Interviews, indem wir zum Beispiel Teilnehmende schon einladen oder das zum Beispiel mal, je nachdem, ob es gerade gut passt oder nicht thematisch, auch mit einer Kollegin oder einem Kollegen ausprobieren, so ein Interview. Und an dem Punkt, wenn man dann wirklich mit den eigentlichen Interviews anfängt, hat man eigentlich schon einen sehr, sehr stabilen Interview-Leitfaden, der sich gar nicht mehr großartig ändert. Beispielsweise jetzt mit den Interviews über die Transparenz in Usable Security und Privacy Forschung. Da haben wir hinterher noch so Follow-up-Questions hinzugefügt, einfach weil wir noch ein paar Dinge nochmal nachfragen wollten, aber haben sozusagen an dem ganzen anderen ursprünglichen Einstiegsteil von dem oder an dem Hauptteil von dem Interview-Guide gar nichts mehr geändert. Und man muss dazu ja auch sagen, wir machen semi-strukturierte Interviews, das heißt, man ist sowieso immer ein bisschen frei auch abzuweichen oder wenn es sich anbietet, eine Follow-up-Frage zu stellen. Und insofern ist das, denke ich, gar kein großes Problem an der Stelle, das zu machen. Aber natürlich die Vergleichbarkeit bei einem Interview ist insgesamt natürlich nicht so hoch, wie wenn ich jetzt zum Beispiel einen Fragebogen mit Leuten mache und den ausfüllen lasse, wo ich nur Multiple-Choice-Antworten oder so habe. Und ich würde sagen, da ist das Problem gar nicht so die Vergleichbarkeit und man lernt trotzdem natürlich ganz viel übers Feld einfach bei der ganzen Sache.
Du und ihr in der Forschungsgruppe habt euch jetzt ja eben aus begründeter Annahme für dieses Vorgehen entschieden. Wäre es für dich gleichwohl reizvoll, die oder ähnliche Themen nochmal in einem großen Survey anzugehen mit Fragebögen, wo du eine große Gruppe von 500.000 EntwicklerInnen zu diesen Themen befragen könntest. Könnte das für dich ein Mehrwert sein? Würdest du sagen, nee, also für das, was ich eigentlich wissen will, ist das qualitative Vorgehen eigentlich ausreichend?
Ich bin da weder pro oder kontra qualitative oder quantitative Forschung eingestellt. Also ich glaube, beides hat seine Berechtigung und die qualitativen Interviews waren jetzt ein guter Einstieg in das Thema. Man könnte natürlich jetzt hingehen und nochmal einen Fragebogen machen, um einfach die Sachen auch quantifizieren zu können. Also muss ich vorstellen, bei den 20 Interviews oder was man dann führt, da versucht man eben diese Saturation zu erreichen, aber man hat eben keine Repräsentativität über eine gesamte Population. Das könnte man aber zum Beispiel mit einem Survey jetzt sicherstellen und dann beispielsweise die Vorarbeit aus einer qualitativen Interviewstudie nehmen und die Vermutungen oder die Trends, die man da so gesehen hat, dann nochmal versuchen auch zu überprüfen, also sei es sie zu widerlegen oder zu bestätigen, indem man mit Hunderten von Leuten eine Umfrage macht.
Ja, vielen Dank, Jan, für diese sehr, sehr ausführlichen Insights in die benutzerzentrierte IT-Sicherheits- und Datenschutzforschung und die qualitativen Methoden und deine Arbeit.
Sehr gerne.
Ich würde dir zum Abschluss des Podcasts gerne noch einige kurze Fragen stellen. Nutzt du einen KI-Copiloten im Alltag und wenn ja, wofür?
Ich benutze diverse tatsächlich. Also ich habe schon ChatGPT, was ich häufiger mal frage. Und ich benutze GitHub Copilot in einer IDE, wenn ich Code schreibe, zum Beispiel um Forschungsdaten auszuwerten.
Auf welche Smartphone-App würdest du auf keinen Fall verzichten wollen?
Ich glaube, ich würde auf zwei nicht verzichten. Das ist ein Ende-zu-Ende verschlüsselter Messenger wie Signal und mein Passwortmanager.
Was war das simpelste Passwort, das du je benutzt hast?
Ich würde sagen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mehrfach.
Wenn du die Möglichkeit hättest, einen der Granden aus dem Digitalbusiness auf einen Kaffee zu treffen, auf wen würde deine Wahl fallen? Elon Musk, Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos?
Elon Musk.
Damit sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Vielen Dank, Jan, für deinen Besuch und dass du die Zeit genommen hast.
Ja, danke dir, Felix. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, die Zuschauerinnen und Zuschauer können auch was mitnehmen.
Ja, danke dir. Mir hat es ebenso viel Spaß gemacht. Und auf ein neues. Danke, Jan.
Dankeschön.